Er hat es tatsächlich getan. US-Präsident Donald Trump hat weitreichende Zölle beschlossen, auch gegen die EU. Liberation Day, Tag der Befreiung, so nannte der US-Präsident den Start seiner Handelspolitik, die er am 2. April verkündete. Für Ökonomen ist es ein Worst-Case-Szenario. Die Zölle gelten weltweit und auf eine breite Produktpalette. Wir sprechen heute darüber, wie die US-Zölle die Wirtschaft in Deutschland beeinflussen, welche Gegenmaßnahmen diskutiert werden und warum die Pharmabranche kurzfristig aufatmen kann.
Makroskop. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Strafzölle aus den USA, die beschäftigen uns in diesem Podcast ja schon länger, auch während der Regierungszeit von Joe Biden. Nun aber zündet US-Präsident Donald Trump die nächste Stufe. Zum Glück gibt es jemanden, der die Nachrichtenlage, aber auch die Hintergründe im Blick hat. Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Moin Klaus.
Hi Philipp.
Horrende Zölle auf Importe aus der EU und auch aus dem Rest der Welt. Warum macht Trump das eigentlich?
Es ist die Fortsetzung der Trumpschen Politik aus seiner ersten Amtszeit, wo er ja diese Obsession entwickelt hat, dass er unfair behandelt wird. Das ist ein wiederkehrendes Narrativ, was er immer und immer wieder wiederholt. Er glaubt, dass ihn die Welt über den Tisch zieht und er meint, dass er da Dinge gerade rücken muss. Und er macht das fest daran, dass die USA im Ausland weniger Waren verkaufen, als sie vom Ausland beziehen. Und das ist aus seiner Sicht Ausdruck von unfairer Behandlung. Die einen erheben Zölle, die er ungerecht findet. Andere behauptet, er behandeln amerikanische Unternehmen systematisch schlechter. Und das führt dann eben dazu, dass er sagt, ich muss da eingreifen. Ich möchte das wieder gerade rücken und ich möchte mindestens so viel exportieren, wie ich eben auch aus dem Ausland kaufe. Dann ist es fair, dann ist es gerecht, das ist seine Maxime.
Ja, und da hat er auch so eine Art Ranking aufgestellt, welche Länder ihn am unfairsten behandeln und welche vielleicht nicht ganz so unfair. Also China trifft es hart, noch härter aber Länder, bei denen man es nicht vermutet hätte. So zumindest erstmal mein Eindruck. Also ein französisches Überseegebiet, die Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon und den afrikanischen Kleinstaat Lesotho. Also die Zölle liegen da bei 50%. Wie kommt er dazu?
Ja, es ist etwas verwunderlich, wenn man sich die Liste anschaut. Er hat ja eine große Tafel in die Kameras gehalten, wo die Tarife aufgemalt sind, wo er dann eben sagt, das ist das, was ich den Staaten auferlege. Unterm Strich ist es eine sehr einfache Formel, die da angewendet wird. Es ist das Verhältnis aus dem Exportüberschuss eines Landes relativ zu den gesamten Ausfuhren in die USA. Und je größer die Überschüsse in Relation zum Gesamtausfuhr sind, desto unfairer, so ist die Trumpsche Lesart, sind die Handelsbeziehungen. Und dann gewährt er einen großzügigen Rabatt, nämlich 50% auf alles und sagt, diesen Tarif, den teile ich durch zwei und dann ist das der Zoll, den ich erhebe. Das führt dann zu absurden Ergebnissen. Du hast schon einige vorgelesen. Ich habe mir das spaßeshalber auch mal angeschaut und geguckt, was würde denn eigentlich der Rest der Welt tun, der mit den USA ein Handelsbilanzdefizit aufweist. Es gibt auch viele Länder, die eben mehr Waren aus den USA beziehen, als sie dorthin exportieren. Und dann würden zum Beispiel der Vatikan 250% Zölle auf die Waren aus den USA erheben können. Nordkorea wäre bei 1240%. Also da gibt es so einige Beispiele, wo man sich dann an den Kopf fasst und diese Logik dann auch zeigen kann, dass die absurd ist. Und
das wäre eine interessante Entwicklung, wenn die das mal machen, oder?
Das wäre spannend zu sehen. Dann möchte ich gern sehen, wie der Papst dann die Handelspolitik verkündet, ja.
Jetzt haben wir eine Situation, der US-Präsident ist gerade mal seit 3 Monaten im Amt und er stellt ja eigentlich per Dekret die ganze Weltwirtschaft auf den Kopf. Wird das jetzt die nächsten 4 Jahre so weitergehen?
Ja, ich hoffe nicht. Also es ist ja schon, wenn man da jetzt mal ein bisschen ernsthafter drüber spricht, ein wirklicher Bruch in den internationalen Handelsbeziehungen. Wir hatten jetzt 3 Jahrzehnte lang, wo wir eigentlich eine wirklich starke globale Integration haben. Die ist dann ein bisschen zum Ende gekommen, als dann eben wieder die Blockbildung sich herausgebildet hat, Russland sich dann wieder abgewandt hat, auch China, die Konflikte entstanden sind. Da hat das dann ein bisschen an Schwung verloren. Aber es waren eigentlich 3 Jahrzehnte, in denen die ganze Welt insgesamt insgesamt sehr stark davon profitiert hat, dass gehandelt wurde. Und das ist jetzt mit diesen Trumpschen Zöllen wirklich auf alle Länder 10% Minimum und dann Aufschläge auf diejenigen, die ihnen besonders im Auge brennen. Das sorgt natürlich dafür, dass sich da grundlegende Prozesse und Wertschöpfungsstrukturen verändern. Und das wird der Welt insgesamt nicht gut tun. Die ökonomischen Schätzungen, die jetzt auf die Verluste für Deutschland sich da beziehen, die ersten Schätzungen, die ich gesehen habe, das sind jetzt erstmal in diesem Jahr 4/10 Wachstum, die da verloren gehen, und das verdoppelt sich fürs kommende Jahr und bleibt dann letztlich bei einem hohen Verlust. Und da bleibt dann Deutschland nicht allein, sondern es betrifft die USA gleichermaßen, und das wird man dann in den nächsten Monaten und Quartalen sehen.
Auf die nächsten Monate, da schauen wir gleich nochmal. Jetzt aber erstmal zu dem, was gerade aktuell ist, nämlich die Zölle von US-Präsident Trump, die er verkündet hat. Hier mal kurz im Überblick.
Nach Beschluss von US-Präsident Trump gilt ab dem 5. April 2025 ein allgemeiner Zollsatz von 10% auf alle Importe in die Vereinigten Staaten. Außerdem gibt es höhere reziproke Zölle für bestimmte Handelspartner. Beispielsweise werden auf chinesische Importe zusätzlich 34% erhoben, was zusammen mit bestehenden Zöllen einen Satz von 54% ergibt. Für die Europäische Union beträgt der Satz 20%. Laut einer Erklärung des Weißen Hauses sind Pharmazeutika nicht von den neuen Zöllen betroffen, genauso wie Kupfer, Halbleiter, Holzprodukte, bestimmte kritische Rohstoffe und Energie. Trump begründet seine Maßnahmen mit dem Ziel, die amerikanische Wirtschaft zu stärken und Handelsungleichgewichte zu korrigieren. Kritiker warnen jedoch vor möglichen negativen Auswirkungen wie steigender Inflation, höheren Verbraucherpreisen und der Gefahr eines globalen Handelskriegs.
Das war ein kurzer Überblick zu den kürzlich beschlossenen Zöllen aus den USA, also Pharmazeutika, Halbleiter und andere kritische Rohstoffe, das haben wir gerade gehört, sind ausgenommen. Warum?
Ja, das sind Entscheidungen, wo man sich offensichtlich noch nicht ganz so sicher war, welche Auswirkungen das hätte, wenn man da die Einfuhren beschränken würde. Bei Halbleitern ist die Abhängigkeit aus dem asiatischen Raum sehr hoch. Taiwan, Korea, das sind so die Hersteller von diesen Produkten. Auch China ist da recht stark positioniert, und da braucht man das aber, um eben auch die Elektronikindustrie und viel von dem, was im Bereich Maschinenbau in den USA läuft, auch beliefern zu können. Das heißt, dort ist man auch stark abhängig von diesen Zulieferungen, da hat man sich dann entschieden, das nicht zu tun. Im Bereich Pharmazeutika, da sind wir guter Hoffnung, dass vielleicht doch ein gewisses Umdenken mit Blick auf die Versorgung auch mit gesundheitsrelevanten Gütern stattgefunden hat. Also die Frage, ob man eben Medikamente, die lebenswichtig sind, mit hohen Zöllen belegen soll, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt und das eben anders entscheidet. Zumindest ist die Nachricht, dass das jetzt erstmal ausgenommen ist, eine ganz gute, weil damit die Versorgungssicherheit damit gesichert ist und auch diese Wertschöpfungsstrukturen global Bestand haben. Bei anderen Dingen, also er hat ja auch Autos und Stahl dort ausgenommen aus diesen Zolldekreten, das liegt daran, dass er dort schon höhere Zölle auch aufgerufen hat. Das heißt, er sagt eben, er sucht sich bestimmte Bereiche raus, wo er sich dann nochmal vorbehält, nochmal einen draufzulegen.
Nochmal so ein extra Zoll sozusagen.
Genau, ne, weil das bei den Automobilen, das ist ihm ein großes Anliegen. Er sagt ja immer wieder, die Ford-Fahrzeuge werden global nicht gefahren. Er sieht die in Deutschland nicht auf der Straße, aber lauter BMW in den USA. Das findet er offensichtlich besonders ungerecht, deswegen schaut er da auf diese Sektoren nochmal im Besonderen.
Unterm Strich können wir jedenfalls sagen, die Maßnahmen sind drakonisch. Man muss Trump aber vielleicht zugestehen, das Handelsdefizit, das ist ja tatsächlich riesig. Also im Jahr 2024, ich habe es mal nachgeschlagen, erreichte der Handelsbilanzüberschuss Deutschlands gegenüber den USA einen Rekordwert von 70 Milliarden Euro. Und der Hauptgrund ist eben, dass deutsche Exporte von Automobilen, aber auch von pharmazeutischen Produkten einfach sehr viel mehr in eine Richtung gehen. Hat Trump da also nicht ein bisschen recht, zumindest wenn er sich wehrt?
Ja, er guckt auf einen Teil der Leistungsbilanz. Das ist die Bilanz, die misst, wie die Warenströme sind, aber auch die Dienstleistungsströme und auch die Einkommen aus Kapitalanlagen im Ausland. Und die Summe dieser Leistungsbilanz ist für die USA negativ, aber, und das muss man immer wieder betonen, es gibt Bereiche, in denen die USA auch große Überschüsse erwirtschaften. Insbesondere im Dienstleistungssektor, wo gerade digitale Leistungen von Google, Apple, Amazon und Co. natürlich auch in Europa genutzt werden und hohe Erträge erwirtschaften. Und wenn man der Trump'schen Logik an der Stelle folgt, dann müsste die Europäische Union an dieser Stelle natürlich entsprechend gegensteuern, weil sie wird ja, wenn man diese Berechnungen anstellt, ja offensichtlich dann ungerecht behandelt. Also das wäre die andere Logik. Und wenn man das zusammennimmt, dann ergibt sich schon ein ganz anderes Bild. Dann ist die Leistungsbilanz zwar negativ, aber sie setzt sich dann eben zusammen aus Waren- und Dienstleistungshandel. Den zweiten Aspekt, der häufig vergessen wird, es gibt neben diesen Bilanzen der realen Warenströme auch die Kapitalbilanz. Und die USA gelten als ein sehr, sehr sicherer Anlageort, als großer Markt, attraktiver Markt für Finanzanlagen, und es strömt sehr viel Kapital aus der Welt in die USA. Davon profitieren die USA, weil sie niedrige Zinsen zahlen müssen. Es gibt ein großes Angebot an Finanzierung und damit können sie günstig ihre Investitionen finanzieren und auch ihren Konsum. Und sie ziehen mehr Kapital ins Land, als sie nach außen hin in realen Warenströmen wieder abgeben. Das bedeutet, sie müssen, damit sie sozusagen das alles, was sie dann real im Land damit auch mit dem geliehenen Geld tun, im Ausland einkaufen gehen. Das geht gar nicht anders. Und das vergisst auch Donald Trump sehr gerne in seinen Argumentationen, weil das natürlich unangenehm ist. Es ist alles viel komplexer, als wenn man dann einfach sich nur die Autos mal anguckt.
Und darauf hast du auch im letzten Policy Brief hingewiesen. Ja, also die Leistungsbilanz, die ist halt viel umfassender und betrachtet viel mehr Segmente als nur die Handelsbilanz, von der Donald Trump ja immer spricht. Und ja, gerade der Punkt der Dienstleistung, den hast du ja gerade nochmal herausgehoben. Da ist es eben nicht ganz so einfach und so eindeutig, wie er das gerne hätte. Warum dieser einseitige Blick auf den Handel?
Weil es greifbar ist. Also Handel ist halt etwas, wo man klar sehen kann, es gibt diese Autos und es gibt eben die ganzen Waren und das alles wird über Häfen verschifft und es ist greifbar auch für Konsumentinnen und Konsumenten. Es führt letztlich dann auch zu Beschäftigung in Industriejobs und das ist dort, wo auch Donald Trump seine Wählerbasis vermutet, also in den etwas einfacheren Fertigungsjobs. Und das sind eben in vielen Bereichen dann Dinge, die in den USA auch unter Druck geraten sind, wo natürlich China in der Produktion beispielsweise von weißer Ware, Waschmaschinen etc. den USA den Rang abgelaufen hat. Und das ist etwas, was ihn stört, was auch seine Wählerschaft im Zweifel dazu bringt, ihn zu wählen und denen etwas Gutes zu tun. Das denkt Donald Trump, macht er, wenn er diese Zölle einführt.
Die Frage ist vielleicht auch, ob er neben den Handelsdefiziten noch was anderes im Sinn hat. Also Trump nutzt ja die Zölle jetzt eigentlich schon seit Beginn seiner zweiten Amtszeit auch als politisches Druckmittel, um eigene Vorstellungen durchzusetzen bei internationalen Partnern. In Mexiko zum Beispiel, da hat er gewisse Vorstellungen von der Migrationspolitik und nutzt die Zölle dementsprechend als Druckmittel. Worum geht's ihm denn eigentlich? Kann man das so aufschlüsseln?
Ja, er adressiert eigentlich ein paar wenige Themen und versucht in seinem Instrumentenkasten vor allen Dingen die Zölle zu nutzen, um das dann durchzusetzen. Also, warum sollte Mexiko in der Frage der Migration kooperieren, wenn sie das eigentlich nicht teilen, die Einschätzung, die Donald Trump dort hat? Naja, dann muss man eben auf andere Mittel zurückgreifen und damit seine Vorstellungen durchzusetzen. Die Migrationspolitik ist das, womit er auch Wahlkampf gemacht hat. Und auch da spricht er natürlich eine ganz bestimmte Wählergruppe an, diejenigen, die sich dann vor diesem Migrations- oder diesem Zustrom vor allen Dingen fürchten. Das hat er auch schon in seiner ersten Amtszeit als ein wesentliches Problem identifiziert. Und da möchte er eben klare Zeichen setzen. Deswegen setzt er sich da an der Stelle auch teilweise über geltendes Recht hinweg. Und Richtersprüche. Also das ignoriert er ja auch. Es gab ja auch Flüge ins Ausland, mit wo Abschiebungen stattgefunden haben, wo Gerichte gesagt haben, das ist nicht rechtmäßig. Dennoch macht er das und als eine wirkliche Daumenschraube nimmt er dann halt diese Zölle, weil sie dann natürlich unmittelbaren Schaden anrichten, ohne dass man Waffen einsetzen muss.
Dass die USA Zölle einsetzen gegen China beispielsweise, das kennen wir schon länger, das kennen wir auch schon unter der Amtszeit von Joe Biden. Nun aber treffen die Zölle ja enge US-Verbündete. Mexiko habe ich gerade erwähnt, Kanada oder eben jetzt auch die EU. Gelten diese alten Bündnisse gar nichts mehr?
Offenkundig stehen sie in Frage. Wir sehen in der Weltordnung, dass sich Dinge verschieben. Donald Trump sieht auch die internationalen Organisationen nicht mehr als sakrosant an. Also aus der Weltgesundheitsorganisation hat er sich sofort zurückgezogen. Mit der Welthandelsorganisation hat er offensichtlich auch nicht viel gemein. Und die Regelwerke, die dort vereinbart wurden, scheinen für ihn auch keine Bindung zu entfalten. Dass er sich mit seinen Nachbarländern so sehr anlegt, führt aber auch dazu, dass wirklich die Ablehnung und der Widerstand gegen die USA wirklich groß ist. Also wenn man sich in Kanada beispielsweise anschaut, wie so die Stimmung ist und wie sich die politische Stimmung gewandelt hat, dann sieht man da einen dramatischen Wandel. Eigentlich sind das Länder, die eng miteinander verbunden sind, gemeinsame Sportligen betreiben und so weiter. Die Ablehnung gegenüber den USA ist so groß geworden, dass große Boykotte auch auf US-amerikanische Produkte da mittlerweile breite Unterstützung finden. Ähnliches gilt für Mexiko. Mexiko ist eigentlich der, ja, wenn man so möchte, Hinterhof für die Industrie in den USA. Man ist darauf angewiesen, kostengünstig bestimmte Dinge produzieren zu können. Und das versteht man in Mexiko überhaupt nicht, warum man da eben die Zäune hochzieht. Und das ist etwas, wo sich dann auch nochmal die Nachbarschaft wahrscheinlich deutlich stärker von den USA abwendet, als Donald Trump lieb ist.
Ja, die werden sich wahrscheinlich abwenden, gerade auch jetzt nach dem letzten Schritt. Da werden nämlich auch Gegenmaßnahmen vorbereitet, auch innerhalb der EU. Es gibt da schon einige Ideen, die wir jetzt mal vorstellen.
Die Europäische Union will auf die Strafzölle aus den USA mit Gegenmaßnahmen reagieren. Sie plant Zölle auf US-Exporte im Wert von etwa 28 Milliarden US-Dollar. Sie könnten Produkte wie Stahl, Aluminium, Textilien, Haushaltsgeräte und landwirtschaftliche Erzeugnisse betreffen. Zuletzt wurden Forderungen laut, die Internetriesen aus den USA ins Visier zu nehmen. Dies könnte Gebühren oder sogar eine Digitalsteuer bedeuten. Die EU hofft durch Verhandlungen, eine Eskalation des Handelskonflikts zu vermeiden. Sie ist jedoch bereit, ihre Interessen zu verteidigen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit.
Verhandlungen, das ist noch so ein frommer Wunsch, aber die Zeichen stehen letztendlich ja doch eher auf Eskalation, wenn man das jetzt so gerade betrachtet. Könnte sich der Handelsstreit zwischen den USA und der EU zu einem regelrechten Handelskrieg entwickeln?
Das kommt sehr darauf an, ob man sich wirklich ernsthaft an einen Tisch setzt. Man könnte bestimmte Dinge wieder aufgreifen, die man in der Vergangenheit nicht zu Ende verhandelt hat. Nämlich das Handelsabkommen, Freihandelsabkommen TTIP zum Beispiel, was ja an verschiedenen Themen, wir denken an das Chlorhühnchen, gescheitert ist, aber eigentlich zum Vorteil beider wirtschaftlicher Räume wäre. Es kommt sehr darauf an, ob man sich eben auf so einen konstruktiven Pfad begibt, wo man sagt, wir arbeiten daran, insgesamt die Tarife wirklich zu beseitigen, Freihandel zu ermöglichen, oder ob man jetzt wirklich im Trotz immer wieder sich gegenseitig dann Steine in den Weg wirft. Dass die Europäische Union die Dinge nicht unbeantwortet lassen möchte, das ist schon sehr nachvollziehbar und wahrscheinlich richtig. Vor allen Dingen, wenn man auch darauf schaut, wie Donald Trump auf die Reaktion seiner Nachbarländer, Blick auf Stahl, Energieimporte etc. reagiert hat, wo er dann nämlich plötzlich doch auch bei robusten Reaktionen auch schnell wieder zurückgekommen ist und gesagt hat, naja, wir müssen doch nochmal drüber sprechen. Also da muss man wahrscheinlich beide Signale senden. Erstens, wir sind hier nicht bereit, irgendwas zu akzeptieren. Wir haben hier unsere Interessen und die sind auch berechtigt. Und gleichzeitig zu sagen, wir wollen aber auch verhandeln und wir wollen hier eine Lösung haben. Denn unterm Strich würden beide Wirtschaftsräume erheblichen Schaden erleiden, wenn man hier eine Zollspirale in Gang setzen würde.
Und genau das ist auch die Einschätzung von wahrscheinlich den meisten Ökonominnen und Ökonomen, aber auch aus der Politik, aus der internationalen, also die sozusagen die Spirale, die Eskalation, die jetzt Donald Trump losgetreten hat, die ist in jedem Fall destruktiv.
Das würde ich genauso sehen. Die Welt komplett mit Zöllen zu überziehen, egal mit wem man spricht, unabhängig davon, ob ernsthaft irgendjemand diskriminiert wird, das ist einfach wirklich ein Angriff auf die Freihandelsordnung und das ist ein Schaden, der ökonomisch bleiben wird. Egal wie lang jetzt erstmal diese Zölle wirklich in Kraft treten, denn diese Verunsicherung und diese Erosion auch der internationalen Organisation, das ist etwas, was bleibt. Also man kann sich nicht mehr wirklich drauf verlassen, dass Verträge gelten, dass Vereinbarungen und Regeln der WTO genutzt werden. Und an der Stelle kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
Um Konflikte beizulegen, da sucht man ja gerne, gerade auch in der internationalen Politik, nach einer Win-Win-Lösung. Gibt es denn eine Option, mit der Europa und auch die USA gewinnen könnten?
Ja, eine Option habe ich ja gerade schon skizziert. Also man kann eben sagen, wir begeben uns in die gegenteilige Richtung. Wir deeskalieren, wir nehmen Zölle weg. Wir versuchen, den Raum so groß wie möglich für den Handel zu machen. Und wir versuchen eben, die Freiheit im Bereich des Handels zu fördern, aber eben auch die Freiheit im Bereich der Wissenschaft, Forschung, Innovation, weil wir da eben jetzt schon sehr starke Kooperationsbeziehungen pflegen und die jetzt auch schon so ein bisschen unter die Räder kommen. Und das Signal zu senden, wir als demokratische westliche Welt, wir wollen zusammen Dinge nach vorne entwickeln. So, das gesagt, muss man an der Stelle einfach auf den guten Willen setzen. Also die Europäische Union selbst kann Signale senden, auch an die Industrie und sagen, hier, wir wollen euch hier haben. Deswegen machen wir hier am Standort Dinge anders, deswegen verbessern wir Dinge und wir wollen ins Gespräch kommen und das ernsthafte Angebot unterbreiten. Wir reduzieren die Zölle, wir machen wirklich einen Freihandel und freien Warenverkehr.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf die deutsche Pharmabranche. Klaus, wir hatten im Juni 2024, also vor fast einem Jahr, uns hier in diesem Podcast unterhalten über den Handelsstreit zwischen den USA und China. Und da hast du mir Folgendes gesagt.
Ja, die pharmazeutische Industrie wird in der Regel bei solchen Handelskonflikten nicht als allererstes adressiert, weil man einen gewissen Konsens hat, dass die Versorgung mit gesundheitsrelevanten Gütern global funktionieren muss. Nichtsdestotrotz haben die USA auch im Bereich der Biotechnologie und der Pharmazie auch klare Ziele vorgegeben, wie sie sich dort positionieren wollen. Sie wollen Abhängigkeiten verringern, sie wollen auch dort eigene Kapazitäten stärken. Das hat sich jetzt noch nicht in Zöllen und höheren Zöllen niedergeschlagen, aber diese Dimension ist angelegt.
Also die gesundheitliche Versorgung muss global funktionieren, so hast du es damals beschrieben. Gilt dieser Konsens noch? Du hast ja vorhin angedeutet, ja, hoffentlich, aber ja, wie sieht's praktisch aus?
Dieser Konsens ist formuliert und auch niedergeschrieben in einem Handelsabkommen und einem Freihandelsabkommen, was für Pharmazeutika gilt. Also es gibt aus dem Jahr 1995 ein Agreement 0 for 0, heißt das, wo die Tarife auf Pharmazeutika eliminiert werden, quasi auf Null gesetzt werden. Das hat den Hintergrund, dass man gesagt hat, man möchte eben der breiten Weltbevölkerung Arzneimittel zugänglich machen. Und das wurde auch von vielen Staaten unterzeichnet. Über 30 Mitgliedstaaten hat dieses Abkommen, deckt über 90% des globalen Handels mit Pharmazeutika ab. Und die USA sind ein Teil davon. Die Frage, ob das Bestand hat, das müssen die USA beantworten. Denn letztlich sind sie mit der wichtigste Vertragspartner. Die Signale, die wir da hören, sind an der Stelle zumindest, ja, wie soll man sagen, zwiegespalten. Also wir wissen, dass die USA da wirklich ein Problem damit haben, dass sie da an der Stelle mehr importieren als exportieren. Und ich glaube, wir müssen nochmal ernsthaft ins Gespräch darüber gehen, was denn eigentlich die Effekte sind, wenn man Zölle auf Pharmazeutika und Vorprodukte entlang der Wertschöpfungskette erheben würde. Weil das ist etwas, was nicht ganz trivial ist. Es hat Effekte auch auf Regionen, die eigentlich nur daneben dran stehen. Also vor allen Dingen auch Länder im globalen Süden, die eben auf niedrige Arzneimittelpreise angewiesen sind und die dann, wenn die Wirtschaftlichkeit der Produktion dort nicht mehr gegeben ist, auch möglicherweise vollständig abgeschnitten werden. Das bedeutet auch, dass wir Schwierigkeiten haben werden, vielleicht bei dem einen oder anderen spezialisierten Arzneimittel für seltene Erkrankungen oder sowas, dass wir da die Versorgung auch hier im Land spürbar verschlechtern. Und das ist etwas, was wir eigentlich verhindern sollten.
Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, sollte es Zölle in Zukunft doch geben, ja, dann könnten ganze Weltteile auch von der Versorgung abgeschnitten sein, zumindest teilweise.
Das wäre die ganz drastische Folge, wie sich das dann äußert. Also ich glaube, man kann sich auf eines einigen. Es wird die Versorgungslage und die Versorgung nicht verbessern. Da würden, glaube ich, alle einen Haken hintermachen. Und da muss man genau anschauen, wo da eigentlich die Unterbrechungen in den Lieferketten stattfinden. Man darf nicht vergessen, dass Arzneimittel und auch die Vorprodukte häufig mehrfach auch über den Ozean geschickt werden in der Herstellung, da unterschiedliche Schritte zu berücksichtigen sind. Und wenn da jedes Mal bei jedem grenzübertrittenen Zoll auf diese Arzneimittel kommt, dann schaukelt sich das hoch und plötzlich hat man eben verdoppelte Kosten in Vorleistungen und muss das entsprechend irgendwie abbilden, dann funktioniert das alles nicht mehr.
Das sind natürlich jetzt Worst-Case-Szenarien, über die wir sprechen. Wenn wir jetzt erstmal die aktuellen Zölle nehmen, die jetzt Donald Trump angekündigt hat, Da ist ja eben so ein gewisses Aufatmen in der Branche. Der Analyst Michael Yee von der Investmentbank Jefferies, der sieht derzeit, Zitat, nur minimale Auswirkungen auf die Biopharma-Branche. Das sagte er Yahoo Finance. Wie wahrscheinlich ist es, dass da doch nochmal Zölle kommen?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da. Das ist auch ein reales Szenario. Das wissen wir aus den Einlassungen der US-Administration. Auch gestern hat Donald Trump mehrfach erwähnt, dass die Pharmazeutika da auch in seinem Blickfeld liegen. Man hat jetzt Studien beauftragt, nochmal tiefergehende Analysen angeschoben, dass man versteht, was denn da die Konsequenzen sind. Man hat aber auch gesagt und sich explizit vorbehalten, dass man zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine spezielle sektorale Maßnahme im Bereich der Pharmazeutika, aber auch im Bereich der Halbleiter dann ergreifen möchte. Insofern ist das jetzt an der Stelle ein kurzes Aufatmen. Trotz alledem muss man damit rechnen, dass sich da noch was tut.
Du hast gerade schon skizziert, höhere Zölle, das bedeutet letztendlich auch höhere Produktpreise. Das gilt auch für Pharmazeutika und das könnte eben gerade im globalen Süden massiv schwierig werden, sogar aber auch womöglich bei uns. Ne? Jetzt mal den schlimmsten Fall uns mal anschauen. Müssen wir Lieferengpässe fürchten hier in Europa?
Auch Lieferengpässe sind im Bereich des Möglichen. Das hängt sehr davon ab, welches Produkt, welche Lieferstrukturen dahinter liegen und wie schnell man da umstellen kann. Und das ist vielleicht ein entscheidender Unterschied im Vergleich zu anderen Branchen. Die pharmazeutische Industrie ist eben an vielen Stellen sehr viel intensiver reguliert als andere Bereiche. Aus gutem Grund, weil es geht ja um wirklich Hightech-Produkte, Medikamente, die eben nicht verunreinigt sein dürfen, die bestimmten Standards genügen müssen etc. Das bedeutet aber auch, dass es nicht so viele Herstellungsstätten gibt für viele Arzneimittel. Man zertifiziert 1, 2, 3 Standorte weltweit und an diesen Standorten produziert man dann für die ganze Welt. Man kann also nicht beliebig die Produktion von A nach B verschieben, um die Kostenstrukturen zu verbessern. Das ist das, was Zeit kostet und letztlich dann auch Geld kostet für die Unternehmen, darauf zu reagieren. Insofern ist es durchaus real, dass man kurzfristig auch Engpässe erleben kann, wenn bestimmte Produktionsstrukturen so nicht mehr funktionieren und wirtschaftlich sind.
Bedeutet das am Ende auch, du sagst jetzt gerade, es ist teuer auch für die Unternehmen, könnte das aber auch bedeuten, dass es für uns als Verbraucher teurer wird, ganz konkret auch für die Krankenkassen?
Die Preise in Deutschland für Arzneimittel sind in aller Regel verhandelt. Man hat da eben ein bewertetes Produkt oder man hat eben Verträge geschlossen mit Herstellern. Diese Preise sind erstmal fixiert. Und die Frage ist eben, ob dann die Hersteller zu diesen fixierten Preisen auch weiterhin liefern können. Und das ist die entscheidende Frage. Also das macht sich nicht unmittelbar in deutlich steigenden Arzneimittelpreisen bemerkbar, sondern es wird in Europa, in Deutschland viel mehr über die Verfügbarkeit gehen. An manchen Stellen Produkte, die man dann am Tresen kauft, die eben keine Rezepte brauchen, die nicht verschreibungspflichtig sind, da kann das dann durchaus direkt Auswirkungen auch auf die Preise haben. Weil die können frei gestaltet werden, da kann das dann weitergegeben werden. Aber unterm Strich ist es eben so, dass wir im Zweifel an der Verfügbarkeit und der Versorgung was verändern. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht möchte, weil es letztlich Gesundheit bedeutet.
Wie müsste sich denn so abschließend die Pharmabranche verändern, um diesem Sturm, der da womöglich kommt, aus den USA, um dem gewachsen zu sein?
Ja, also die Pharmaindustrie ist wie kaum eine andere global organisiert. Und das, was diese Zölle und diese Abschottung letztlich bewirken würden, wäre, dass man sich global etwas wieder auseinander bewegt. Das heißt, die intensive Verflechtung reduziert wird, dass man eben versucht, vielleicht Kontinent für Kontinent zu beliefern und zu produzieren und dass man die Intensität auch der Zusammenarbeit in Forschung und Innovation und Entwicklung dadurch reduziert. Das muss nicht gewollt sein, aber das passiert dann sozusagen per Unfall, weil dann eben auch bestimmte Entwicklungen voneinander entkoppelt werden. Wenn man für bestimmte Märkte dann nur noch entwickelt, dann kann das eben sein, dass Europa oder die USA bei der Medikamentenentwicklung an manchen Stellen einfach hinten runterfallen oder der Einsatz da reduziert wird. Und das führt dann letztlich auch zu dem Punkt, den ich dann auch immer wieder erwähne, das macht sich dann bemerkbar letztlich auch in der Technologiesouveränität, also in der Fähigkeit, Produkte zu entwickeln und Lösungen zu finden. Wenn man da nicht zusammenarbeitet, dann wird es schwieriger, nicht einfacher. Und das muss man auch immer mitdenken. Das hat eben diese ganz kurzfristigen Handels- und Versorgungsthemen, aber mittel- und langfristig auch die Frage, wie schnell sind wir eigentlich in der Entwicklung neuer Produkte?
Könnte es aber auch bedeuten, dass Deutschland beispielsweise sich neue Partnerschaften organisiert, weil es mit den USA einfach nicht mehr geht?
Ja, das ist die Alternative, dass man sich eben öffnet, auch in andere Räume. Da gibt's Möglichkeiten. Also wir haben noch viele Wirtschaftsräume und Volkswirtschaften, mit denen wir noch nicht so eng verflochten sind. Auch Länder, mit denen wir ganz ähnliche Interessen und auch ganz ähnliche Problemlagen teilen. Also,
welche denkst du?
Ich denke da beispielsweise Richtung Asien. Da kann man auch die Intensität der Zusammenarbeit mit Japan und Korea natürlich nochmal verstärken. Wir können auch nochmal über Süd- und Lateinamerika nachdenken, auch Afrika als Kontinent. Muss Partner werden, auch dort, um die Entwicklung anzuschieben. Also man hat hier noch viel Raum, um Partnerschaft zu suchen. Ich sage nicht, dass das direkt eins zu eins das ersetzen kann, was die USA dort bieten, aber sich dann umzuorientieren und neue Partnerschaften zu suchen, scheint dann der logische Weg.
Die Zollpolitik der USA und ihre Folgen, das war die heutige Folge von Makroskop mit Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Falls Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Weitere Infos des VFA finden Sie unter www.vfa.de. Dort können Sie auch reinhören in unseren Podcast Microscope mit Informationen aus Forschung und Medizin. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.